Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de.
Keep racing.
Auf meinsportpodcast.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vintage, The Past of Formula One. Ich bin Kevin Scheuren, euer Moderator, und zum dritten Mal darf ich euch zu unserem monatlichen Interviewformat begrüßen. Ein Interviewformat, in dem ich mit einem Fahrer aus einem bestimmten Jahrzehnt sprechen möchte. Denn die Formel 1, letztes Jahr ist sie 70 Jahre jung geworden, möchte ich mal sagen. Die hat viele, viele tolle Fahrer hervorgebracht und viele Geschichten, die sie erzählen können. Wir hatten in den letzten beiden Monaten die Freude, in die 70er Jahre reisen zu können mit Mario Andretti und Emerson Fittipaldi. Diese beiden Interviews könnt ihr nach wie vor im Archiv auf meinsportpodcast.de oder in der Podcast-App eurer Wahl nachhören. Die Podcast-App, die ihr nutzt, könnt ihr auch dafür nutzen, uns zu abonnieren. Das ist mal das Allerwichtigste, damit ihr keine Ausgabe mehr verpasst. Und wenn ihr möchtet, uns auch eine Rezension dort zu schreiben, zum Beispiel bei Apple Podcast, das wird uns sehr freuen, wird uns sehr helfen, denn Feedback ist uns immer wichtig. Marc Sucher ist der Gast für diesen Monat. Marc Sucher ist 82 Mal in der Formel 1 gestartet, fuhr zweimal für Ensign, einmal für ATS, für Arrows, für Brabham, ja, und nochmal für Arrows, also zweimal für Arrows am Ende. Er hat keinen Rennsieg erfahren können. Und das ist natürlich was, was ihn unterscheidet zu den beiden Fahrern, die vorher zu Gast waren. Zwei ehemalige Formel-1-Weltmeister, aber das soll kein Podcast sein, wo immer nur Formel-1-Weltmeister zu Wort kommen, sondern wo die Fahrer Geschichten erzählen können, die sie erlebt haben, die eben nicht um die Weltmeisterschaft mitgefahren sind, die vielleicht auch nur selten mal um Punkte gefahren sind oder eben auch um Podien. Und Marc Sucher hat viele, viele interessante Geschichten zu erzählen. Wir werden heute mal einfach ja das Leben von Marc Sucher im Motorsport nachzeichnen. Und es ist ein super interessantes Leben. Hätte es in der Formel 1 enden müssen? Für ihn ja. Also sein Ziel war die Formel 1, aber es hätte durchaus auch der Tourenwagensport sein können. Es hätte der Rallye-Sport sein können, aber es wurde die Formel 1. Aber das war kein Weg, der einfach war. Und es musste viel getan werden. Es musste die Familie darunter leiden, die Beziehung zu seinen Eltern, zu seinem Vater vor allem. Darüber wird er sprechen. Und der Weg hin zu BMW, in die Tourenwagenabteilung, die das Vertrauen, was man ihm da geschenkt hat, die Erfahrung, die er dort sammeln konnte, und dann hin der Weg in die Formel 1. Einmal konnte er einen vierten Platz einfahren, einmal sollte er eigentlich auf dem Podium landen, sollte der Moment sein, und dann passierte etwas ganz Unglückliches, dass der Turbo ihm kaputt gegangen ist. Er erzählt heute Geschichten, die ich selber zum Beispiel noch gar nicht wusste. Die haben damit zu tun, dass er einige Chancen hätte bekommen können, auch für Top-Teams zu fahren. Das ist sehr, sehr interessant zu hören gewesen, und ich denke, für den einen oder anderen von euch, der Marc Sucher kennt, der war ja schon einige Male bei uns jetzt hier im Podcast zu Gast, aber dann eher zu aktuellen Themen, ist dieses Interview was ganz Besonderes. Er hat sich sehr viel Zeit genommen, Zeit, für die ich ihm nochmal sehr gerne danken möchte, und ich freue mich einfach drauf, wenn ihr jetzt gleich in dieses Interview einsteigen könnt. Ich habe das Ganze so ein bisschen aufgeteilt, wie ihr das kennt, so 15, 20 Minuten, dann gibt es eine kurze Pause und dann geht es immer direkt weiter. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ich wünsche euch eine schöne Zeitreise. Nehmt euch ein kühles Getränk zur Hand und lehnt euch zurück. Ich freue mich über Marc Sucher, unser Gast im Juni für unsere Serie Vintage, The Past of Formula One, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Unser Vintage-Interview für den Monat Juni ist heute deutsch. Das wird viele freuen, denn ich weiß, dass sich die Hörerinnen und Hörer der Andretti und Fittipaldi-Interviews gewünscht haben, dass wir auch mal ein deutsches Interview haben, weil für viele das Englisch vielleicht doch nicht so einfach ist, wie ich mir das zum Beispiel vorstelle. Und deswegen war es mir ein Anliegen, heute einen deutschen Interviewpartner zu erwischen. Er ist kein Deutscher, er spricht aber Deutsch, er gilt zumindest bei uns, also wenn ich unsere Starting Grid Community so verfolge, als der beliebteste TV-Experte, den es im deutschen Raum gibt und gab aktuell. Ich freue mich sehr, dass Marc Sucher heute mein Gast bei Vintage, The Past of Formula One ist. Hallo Marc.
Hallo, grüß dich.
Grüß dich. Als ich dich gefragt habe, ob du mitmachen würdest, hast du gesagt, ja gut, nach Andretti und Fittipaldi ist der Sturz dann ein bisschen groß. Sehe ich aber gar nicht so. Ich finde, deine Karriere ist absolut redenswert. Darüber kann man reden, denn du hast einen sehr eigenen Weg in die Formel 1 gefunden, in den Motorsport gefunden. Aber erzähl mir doch mal ganz zu Beginn, wie schafft man es denn aus der Schweiz generell in den Motorsport? Ist ja jetzt nicht so die größte Motorsportnation, oder?
Ja, das ist wahnsinnig schwierig, weil wir in der Schweiz haben ja keine Rennstrecke. Und wenn du Sponsoren suchst, dann möchten die dich ja fahren sehen. Das heißt, wenn du in der Schweiz jetzt einen möglichen Sponsor hast und dann musst du ihn einladen, nach Hockenheim zu kommen oder nach Dijon oder Monza, das sind die nächsten Strecken hier herum. Das heißt, es ist wahnsinnig schwierig, Sponsoren zu finden, weil du eigentlich im Ausland fahren musst.
Wie bist du denn familiär irgendwie aufgestellt gewesen, überhaupt diese Motorsport-Affinität aufzubauen? Also wir haben das ja bei Emerson Fittipaldi zum Beispiel gehört, da war ja die ganze Familie total Motorsport verrückt. Gab es bei dir schon früh irgendwo Berührungspunkte innerhalb der Familie, die dich dahin getrieben haben in diesem Bereich?
Das Gegenteil. Als ich angefangen habe, erst als Mechaniker bei einem Freund zu arbeiten im Go-Kart-Sport, dann war ich halt die ganze Zeit am Wochenende weg. Und später, als ich selber angefangen habe, Go-Kart zu fahren, hat mein Vater gesagt, wenn du Geld hast für einen Go-Kart, kannst du auch selber eine Wohnung suchen. Dann wohnst du nicht mehr bei uns und hat mich rausgeschmissen.
Echt jetzt? Hätte ich rausgeworfen?
Ja, ja. Wir hatten einen Bauernhof und ich sollte da halt mithelfen. Und wenn ich am Wochenende natürlich meine Zeit im Go-Kart fahren verbracht habe, fand er das ein blödes Hobby und hätte meine Arbeitskraft gebraucht. Deswegen hat er dann gesagt, dann kannst du auch schauen, wo du wohnst.
Was hat deine Mutter dazu gesagt?
Ja, sie war da neutral. Also sie hat verstanden, dass ich da eine Leidenschaft hatte und hat sich da neutral verhalten, aber sie konnte gegen den Vater auch nicht ankämpfen.
War das, als du dich entschieden hast, in den Kartsport zu gehen und das zu betreiben, war das nach deiner Schule, nach deiner Lehre?
Genau, ich musste ja Geld haben. Ich habe erst meine Lehre abgeschlossen. Ich wollte aber eigentlich Ingenieur werden. Ich habe dann einen zweiten Bildungsweg machen wollen. Das heißt, du machst erst eine Berufsausbildung und dann kannst du dich bewerben und machst dann die Abendschule auf dem Technikum. Das war eigentlich mein Ziel gewesen. Aber als ich dann anfing, Go-Kart zu fahren, habe ich das Geld gebraucht und habe dann gearbeitet. Und habe abends zwar immer noch so Weiterbildungskurse auf Technikum gemacht, aber es ist da nie daraus was geworden, sondern es wurde dann nur der Rennfahrer.
Was ja auch nicht minder erfolgreich war, muss man sagen. Hat sich dein Vater irgendwann, hat sich das irgendwann gelegt, als er gemerkt hat, du hast es wirklich geschafft im Motorsport?
Ja, 1,5 Jahre später habe ich dann die Schweizer Meisterschaft gewonnen und kam im Fernsehen. Und siehe da, am nächsten Tag kam ein Anruf. Sag mal, wie geht es dir eigentlich? Was machst du so? Komm doch wieder mal nach Hause.
Wow. Ach ja, aber schön, dass ihr euch da dann vertragen habt. Und dass es da.
Wir haben uns dann wieder versöhnt. Ich habe ihn dann später auch zu Formel-1-Rennen dann mitgenommen, ab und zu. Also ja, wir haben uns wieder vertragen, aber vergessen habe ich es natürlich nie.
Warst du ein Stolzer? Also du bist ja generell ein stolzer Mensch, also das kann man ja so sagen, es ist ja auch richtig so, es gehört ja auch dazu. Würdest du sagen, du warst in der Jugend überstolz manchmal, oder weil du sagst, du hast das nie vergessen, wie das damals war?
Es ist halt einfach so, wenn du so hart durch musst wie ich, also ich habe dann in eine Wohnung bekommen von meinem Arbeitgeber und habe dann das Wohnzimmer aufgeteilt, einen Vorhang gemacht, dahinter habe ich meine Go-Kart-Motoren revidiert und habe praktisch mit Benzingeschmack dann auch geschlafen. Also es war schon ein hartes Leben, diese Anfangszeit, ja.
Was ist das für dich, was war das Besondere für dich in den 70er Jahren, in den frühen 70er Jahren, 72 bist du ja Kartmeister der Schweiz geworden, am Kartsport generell, wie war das früher? Ist das vergleichbar gewesen, ein Stück weit mit dem, was wir heute noch sehen im Kartsport, oder ganz, ganz anders?
Nein, es ist ähnlich gewesen, natürlich. Gab es nicht diese großen Teams wie man heute, wo man sich einkaufen kann. Aber es gab natürlich schon so, meine Konkurrenz hat dann von Italien Motoren kommen lassen. Da kam dann ein Team aus Italien, hat dann 10 Motoren mitgebracht und ich hatte einen einzigen, ja. Und also das war dann schon, ich war deswegen auch sehr stolz darauf, dass ich diese Leute schlagen konnte, die damit viel Aufwand Kart gefahren sind. Und ich habe alles selber gemacht, meine Motoren selber revidiert, alles.
Also du hattest keine Sponsoren zu dem Zeitpunkt?
Ich hatte ganz kleine lokale Sponsoren. Also irgendeiner hat mir dann 500 Schweizer Franken gegeben und so in dem Rahmen. Ja, also das hat natürlich alles geholfen, weil der Kartsport natürlich teuer war. Ja.
Ja gut, das ist ja tatsächlich was heute noch irgendwie der Fall ist. Ne? Also selbst wenn junge, motivierte Leute in den Kartsport wollen, ohne Kohle wird es ziemlich, ziemlich schwer. Du bist ja dann auch so ein bisschen umhergewandert. Ne? Also nach dem Kartsport, du hast zwar dich im Formelsport probiert, logischerweise, aber auch der Tourenwagensport begleitet dich ja schon irgendwie dein Leben lang. Ne?
Ja genau, der Schritt ging dann nach Deutschland, weil ich einen deutschen Möbelhändler kennengelernt habe, der rennverrückt war. Und der hat mich dann unterstützt und dann konnte ich die Formel V fahren in Deutschland. So kam ich nach Deutschland. Aber der wichtigste Schritt eigentlich in meiner Karriere war dann Formel 3. Und zwar hatte ich einen Test gemacht bei einem Team, habe den Test auch gewonnen. Da fuhr auch ein gewisser Hecke Rosberg mit. Aha. Und ich war ein Zehntel schneller als er, war dann ganz stolz, aber die sagten, ohne Mitgift kannst du bei uns nicht fahren. Wir haben bereits den Stammfahrer und der zweite Fahrer muss Geld mitbringen. Da ging ich völlig enttäuscht nach Hause und habe dann zu Hause im Motorsport aktuell geblättert und da gesehen, dass die einen Mechaniker suchen. Und weil ich ja eigentlich selbst beigebracht ja Mechaniker war, habe ich dann angerufen, wie viel bezahlt ihr einen Mechaniker? Und dann sagen sie, ja, das so 40.000 D-Mark kostet er uns schon für eine Saison. Und dann sage ich, wie wäre es, wenn ich für euch arbeite und anstelle einen Lohn zu bekommen, lasst ihr mich ein paar Rennen fahren. Und das war dann der Deal. Da bin ich mit einem Wohnmobil darunter, also einen umgebauten Ford Transit hatte ich, bin da runter, habe dann in den Hof der Firma gestellt, habe als Mechaniker gearbeitet und durfte dann ein paar Rennen fahren.
Ach, das ist ja geil. Und wie war das dann mit dem Teamkollegen und sowas? Also hat er dich dann irgendwie anders betrachtet, weil er dachte so, ach hier, macht er hier den Mechaniker und will noch nebenbei ein paar Rennen fahren?
Ja, der hat mich am Anfang hat er das bewundert, aber als ich dann schneller war, hat er mich gehasst. Und das war dann eine sehr unangenehme Situation, weil er war der Chefmechaniker der Firma, also praktisch der Werkstattchef. Und ich habe da gearbeitet, war also auch mein Chef und hat mich dann natürlich gehasst, weil ich besser war als er. Und sie haben mich dann die ganze Saison fahren lassen, weil es eben gut lief. Ich wurde Zweiter in der Deutschen Meisterschaft, Fünfter in der Europameisterschaft. Das war ihm natürlich ein Dorn im Auge. Aber dann kam Ende Jahr die Erlösung mit dem Anruf von BMW.
Also ich finde das bei dir ja super faszinierend. Ne? Es hätte dich ja auch theoretisch dann komplett in die Tourenwagenserie schieben können eigentlich, ne?
Genau, das BMW Junior Team, das war mit diesen 320ern, die kamen neu auf den Markt und die wollten halt junge Leute damit ansprechen und haben deswegen ein Junior Team gegründet. Das war Eddie Cheever, Manfred Winkelhock und ich. Und Eddie Cheever fuhr zu dem Zeitpunkt schon Formel 2. Manfred Winkelhock kam aus dem Scirocco Cup und ich kam aus der Formel 3. Und wir drei haben dann diese DTM gefahren, also wie hieß damals, Deutsche Rennsportmeisterschaft. Und ich habe gleich das erste Rennen gewonnen. Und das war natürlich ein Schock für die ganzen arrivierten Stars, dass da so ein Junge aus der Formel 3 kommt und diesem Heyer, Hans Heyer und Hesemann und Groß und wie die alle hießen, um die Ohren fährt.
Muss ich natürlich fragen, die Nordschleife ist auch bei Mario Andretti und Emerson Fittipaldi ein Thema gewesen. Du hast die Nordschleife nicht in Formel 1 gefahren. Das ist ja ein bisschen zu spät gewesen für deinen Einstieg in die Formel 1, aber du bist sie dann als Teil des BMW Junior Teams gefahren. Was hast du für Erinnerungen an die Nordschleife damals?
Also ich hatte jahrelang den Rekord für 2-Liter-Tourenwagen auf dem Nürburgring. Also ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt. Das war schon eine Strecke, die mir gefallen hat. Und ich habe dann auch 1979 die Formel-2-Rennen gewonnen mit einer Minute Vorsprung. Also ja, das war schon eine Strecke, die mir sehr gelegen hat. Und ich habe ja auch ein bisschen eine Tendenz zum Rallye-Fahren gehabt. Und das kam mir natürlich entgegen, auf so einer langen Strecke einfach mit Kompromissen schnell unterwegs zu sein. Also ich habe mich am Nürburgring sehr, sehr wohl gefühlt.
Wo kam das eigentlich her, deine Affinität zum Rallye-Sport?
Das hat ganz jung angefangen. Auf dem Bauernhof hatten wir einen Jeep. Und wenn meine Eltern nicht zu Hause waren, wenn die irgendwo unterwegs waren, habe ich den Jeep geklaut und bin im Schnee rumgefahren, rumgedriftet. Das hat mir immer so riesen Spaß gemacht, im Schnee zu fahren. Ich glaube, daher kommt das.
Warst schon ein kleiner Schelm auch, ne?
Ja, ja, klar. Ich bin mit 14 schon Auto gefahren. Ja, das war natürlich nicht ganz legal.
Ja, aber früh übt sich. Also, der hat ja auch was, ne? Wenn sich das dann später, und da sprechen wir auch noch drüber, in den Rallye-Sport auch treibt. Warum nicht? Wann kam dann denn der Entschluss, eben nicht das mit den Tourenwagen zu forcieren über BMW, sondern dann in die nächste Formel-Serie zu gehen, in die Formel 2?
Also der Wunsch war immer da. Für mich war der Tourenwagen einfach jetzt die Lösung, dass ich überhaupt überleben konnte, weil ich hatte so viel Schulden. Ich hatte noch vom Kartsport her Schulden. Als ich da in die Formel 3 ging, hatte ich immer noch einen Schuldenberg in der Schweiz. Ich habe das Motorhome gekauft, also diesen Transit, in dem ich meiner Tante gesagt habe, da kann ich die Hotels sparen. Und sie hat mir einen Kredit garantiert. Und ich bin dann nach Deutschland gegangen, konnte den Kredit nicht abstottern. Und hier haben sie dann ihre Aktien beschlagnahmt, weil ich nicht zurückbezahlt habe. Also es war ziemlich chaotisch, was das finanzielle Seite angeht. Und dann kam BMW und die haben gefragt, wie viel ich verdienen möchte. Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Da habe ich gesagt, ich habe keine Idee, ihr gebt mir so viel ihr wollt. Und das war mit der ersten Gage, habe ich eigentlich nur die alten Schulden abbezahlt. Aber das war natürlich für mich dann der Sprung zum Profi. Und das war schon eine tolle Geschichte. Wir hatten ja auch einen Fitnesstrainer und alles. Wir wurden richtig, zum ersten Mal eigentlich wurde ich richtig trainiert für das, was bevorstand. Das habe ich vorher nicht gekannt.
Das finde ich total interessant, dass das so ein, da merkt man aber auch mal, was für einen Stellenwert das für BMW hatte, ne? Also, dass sie dann diese drei jungen Fahrer nehmen, um das ja auch wirklich wertzuschätzen, was sie da aufbauen wollen. Die sagen so, was wollt ihr denn haben? Also, dass man damals noch gar keine wirkliche, hatte man damals noch gar keine wirkliche Vorstellung, was ein Rennfahrer verdienen könnte?
Ja, klar, die wollten natürlich, wenn ich jetzt einen überhöhten Preis gesagt habe, hätten sie gesagt, Dankeschön, einen schönen Tag noch, ja. Also ich war da sehr vorsichtig. Ich saß da vor Jochen Nerpasch, was für mich ein Held war, ja, weil der ja das Sagen hatte bei BMW. Und ich hätte nicht den Mut gehabt, irgendeine Zahl zu sagen, weil ich habe gedacht, entweder bin ich dann zu tief oder zu hoch. Also sage ich lieber nichts.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Es ist total interessant, dieser Name Jochen Nerpasch, ne? Wir hatten vor, also wenn ihr das hört, wir nehmen das ein bisschen früher auf als dem Zeitpunkt, zu dem ihr das hört. Also kurz vor dem Start der ADAC GT Masters haben wir Dirk Adorf im Gespräch gehabt. Und er ist ja auch immer noch bei BMW aktiv und trainiert die Jugend und macht das ja gemeinsam mit Jochen Nerpasch jetzt nach wie vor. Was ist Jochen Nerpasch für ein Typ gewesen? Ich meine, das ist ja immerhin, das vergessen ja viele, viele sagen ja immer, Willi Weber hat Michael Schumacher entdeckt. Es war ja eigentlich Jochen Nerpasch.
Absolut, absolut. Der hatte eine Vision. Der hat auch bei BMW natürlich immer diese Vision gehabt, wie zum Beispiel das Junior-Team. Das war das erste Junior-Team, das es gab. Das hat er dann später bei Mercedes ja auch nochmal gemacht. Aber er hatte auch das Gefühl, diese Junioren, müssen dann auch weiterkommen. Das heißt, die müssen richtig geschult werden, die müssen auf die Aufgabe vorbereitet werden. Er hat das alles richtig konsequent durchgezogen. Und der nächste Schritt war ja dann die Formel 2, weil BMW, Paul Roche war ja immer mit seinen Motoren in der Formel 2 bei March. Und dann war es natürlich logisch, dass die Junioren dann aufsteigen konnten.
Bist du eigentlich jetzt heute noch aktiv auch da in der Jugendabteilung irgendwie? Oder konsultierst du manchmal oder sowas?
Ich habe das viele Jahre gemacht. Ich habe die Formel BMW, war ich der Chefinstruktor damals. Also ich habe viele junge Fahrer trainiert. Ich hatte in der Schweiz eine Foundation, wo ich junge Fahrer unterstützt habe. Aber jetzt bin ich nur noch bei BMW Classic und fahre ab und zu meine alten Rennwagen.
Was ja auch schön ist, ne? Dann erzähl mal, wie war die Formel 2 damals? Also was viele nicht wissen, die Formel 2 ist ja nicht vergleichbar mit dem, was wir heute als Formel 2 haben. Die Formel 2 hatte ja damals auch einen ganz besonderen Stellenwert im Motorsport, ne?
Absolut, weil das waren ja verschiedene Motoren, das waren verschiedene Chassis. Ich fuhr für March, da gab es aber noch RALT, da gab es, ich glaube, drei verschiedene Marken gab es in der Zeit. Und das war auch ein Kampf zwischen den Motorenherstellern, ja, dass der Renault fuhr damit, dann gab es den Hartmotor und den BMW-Motor. Und die haben sich dann schon bekriegt. Also das hatte einen viel höheren Stellenwert, als es heute hat, wo das Einheitsautos sind.
Und wenn man mal auf die Liste derer guckt, die in der Formel 2 mal Europameister geworden sind, was du ja 1979 auch geschafft hast, also das begann alles mit Jackie X. Also ist er jetzt auch nicht einer derer, die später noch große Karriere gemacht haben? Dann haben wir hier Clay Regazzoni, Ronnie Peterson natürlich auch, Patrick Depailler, den man auch kennt, René Arnoux, den man auch kennt. Also die Liste derer, die vor dir kamen, ist ehrlicherweise, muss man sagen, ein bisschen prominenter besetzt als die Liste, die nach dir kam. Also da haben wir noch Jonathan Palmer vielleicht als jemanden, den man noch kennt. Also eben auch aufgrund seines Sohns Jolyon vielleicht, also der ein oder andere, der jetzt hier zuhört, jüngeres Semester. Was bedeutete das also für dich, in diese Liste mit aufgenommen zu werden?
Ja, für mich war das natürlich Wahnsinn. Ich meine, ich hatte damals als Werksfahrer, ich bin dann gleich nach England gezogen und habe mich da praktisch jeden Tag im Werk gezeigt. Einfach damit, und wenn es eine Testfahrt gab und wenn es nur darum ging, irgendein Teil auszuprobieren am Auto, dann war ich da. Das heißt, ich habe mich da richtig drum bemüht, dass ich da den Fuß reinbekomme. Weil da gab es natürlich jede Menge junge Fahrer, die da fahren wollten. Und ich habe in Oxford gelebt, eigentlich dann ein paar Jahre lang, weil für mich war das wichtig, dass ich beim Werk bin und dass ich da eben möglichst jede Chance nutzen kann, wenn ich eine Testfahrt machen kann.
War das für dich schwer? Also dieses Switchen auch zwischen den Ländern, also Schweiz, Deutschland ist ja noch, denke ich, machbarer erstmal so für den eigenen Geist, für den Kulturkreis. Großbritannien ist ja dann doch in jungen Jahren auch eine andere Nummer, oder?
Du, wenn jemand ein Jahr im Wohnwagen gelebt hat, dann ist natürlich das ein einfacher Schritt, wenn er nach England geht, bis auf die Sprache. Ich habe dann zwar schon in der English School of Oxford habe ich dann Englisch gelernt. Das klingt ja gut. Oxford Englisch ist ja, ja. Klingt ja gut, aber es war natürlich nicht so, wie das jetzt. Ich habe dann immer versucht, alle Stunden zu besuchen, was natürlich nicht immer möglich war, weil ich dann wieder zu Testfahrten weg war und zu Rennen. Aber ich habe versucht, so schnell wie möglich Englisch zu lernen, weil ich wusste, das ist die Zukunft. Wenn du im Motorsport weiterkommen willst, musst du perfekt Englisch sprechen.
So, und dann kam es dann aufgrund dieser Europameisterschaft 79 dazu, dass du gegen Ende der Saison 79, du warst ja schon, bist ja schon zu den Qualifikationen in Italien und Kanada angetreten für Ensign, konntest dich dann für den großen Preis der USA qualifizieren und deinen ersten Formel 1 Grand Prix fahren. War das eine Korrelation zwischen dieser Europameisterschaft und der Möglichkeit, dort zu fahren, oder gab es irgendwie schon vorher Kontakte?
Das hat ein Journalist, der Roger Benoit vom Schweizer Blick, der hat diese Testfahrt, die ich dann machte, nach dem Gewinn der Formel 2, eine Woche später konnte ich in Formel 1 testen. Und das hat er organisiert, weil erstens hat das Team immer junge Fahrer gesucht und zum Zweiten wollte er natürlich, dass ich als Schweizer in die Formel 1 komme, weil er da als Reporter immer tätig war. Also er hat mir eigentlich die erste Testfahrt ermöglicht und das Auto war natürlich eins, das, mit dem sich kaum jemand qualifizieren konnte. Und ich habe es dann geschafft, sogar, glaube ich, als 21. habe ich mich qualifiziert in Watkins Glen, weil Watkins Glen war eine Strecke, die hat mich ein bisschen an den Nürburgring erinnert. Da ging es auch bergauf, bergrunter, war eine ziemlich heiße Strecke. Und da habe ich mich sofort wohlgefühlt und habe mich dann auch locker qualifiziert.
Kannst du dich noch erinnern an deinen ersten Start dann in Watkins Glen?
Ich weiß nur noch, dass ich ausgefallen bin mit Motorschaden, weil das Team hatte kein Geld für die Motorenrevisionen. Der Motor hatte viel zu viele Stunden und ging dann irgendwie im Rennen kaputt.
Was bedeutete das für dich zu dem Zeitpunkt? Du warst 28 zu diesem Zeitpunkt, in dieses Formel-1-Paddock zu kommen und tatsächlich zu wissen, ich gehe heute an den Start.
Es hat sich ein Traum erfüllt, an den ich eigentlich nie gedacht hatte. Ich habe mal als Junge habe ich mal ein Formel 3 gesehen. Das war so bei einem Slalom-Veranstaltung bei uns in der Nähe. Da fuhr als schnellstes Auto fuhr dann Formel 3 mit bei dem Slalom. Und da habe ich gesagt, so ein Auto möchte ich einmal in meinem Leben fahren, ja, als junger Go-Kart-Fahrer. Und dass ich es dann in die Formel 1 schaffe, davon habe ich zwar geträumt, weil irgendwie träumt ja jeder, der Motorsport macht von der Formel 1, aber so richtig dran geglaubt habe ich nicht, weil ich gedacht habe, das ist einfach zu weit weg, das ist zu teuer, da kann ich nicht mithalten, da braucht man große Sponsoren und so weiter. Und als ich dann den ersten Grand Prix gefahren bin, ging es nur noch darum, wie bleibe ich jetzt drin? Jetzt habe ich es geschafft, ich habe den Fuß drin, wie geht es jetzt weiter?
Hat sich so ein Fahrer wie Clay Regazzoni zum Beispiel dir auch angenommen, als Schweizer ja auch?
Das Lustige ist, mit dem Clay Regazzoni habe ich Englisch gesprochen, weil der kommt ja aus dem Tessin, der spricht ja Französisch und Italienisch, aber kein Deutsch. Ja. Das heißt, wir zwei Schweizer haben uns Englisch unterhalten, also war da auch kein spezieller Draht da. Wir hatten dann irgendwann gemeinsamen Sponsor, wo wir beide für ein Bier Werbung, also alkoholfreies Bier Werbung gemacht haben. Da haben wir uns ein bisschen näher kennengelernt. Aber eigentlich waren wir zwei völlig verschiedene Typen.
Du bist ja auch zu einer ganz interessanten Zeit in die Formel 1 gekommen, ne? Es war ja so die Wende weg von den Andrettis, von den Fittipaldis hin zu den Mansells, zu den Sennas, zu den Prosts. Also es ist schon... Ich bin ja auch ganz froh, dass wir jetzt mal von den 70ern endlich in die 80er kommen. Was war das für eine Zeit damals in der Formel 1, deiner Meinung nach?
Das war natürlich ein großer Umbruch, auch von der Technik her. Da kamen diese Wing-Cars auf, ja. Mhm. Und Lotus fing ja damit an und da fuhr auch dieser gewisse Andretti. Und du hast da einfach riesen Unterschiede gehabt bei den Autos. Ja, da gab es... Sekundenunterschiede im Feld. Das war nicht so ein kompaktes Feld, wie wir das heute sehen. Und deswegen war es natürlich ganz wichtig. Also einerseits wollte man dabei sein, andererseits hat man natürlich davon geträumt, in einem von diesen Top-Autos zu sitzen.
Das war dir ja leider in deiner Formel-1-Karriere so nicht vergönnt, muss man sagen. Du hast aber trotzdem deine Momente gehabt in der Formel 1. Und so auf ein paar würde ich ganz gerne mal schauen wollen. Du hast insgesamt 82 Starts gehabt, 17 Punkte dabei gesammelt, eine schnellste Runde gehabt, leider kein Podium. Einmal war es ja kurz davor, darüber müssen wir gleich auf jeden Fall auch sprechen. Aber du hast eigentlich auch... muss man sagen, ja, interessante Teams durchlaufen. Also 1980 bist du dann zu ATS gewechselt, einem deutschen Team. Wie kam das zustande und gab es zu dem Zeitpunkt noch andere Möglichkeiten oder war dann einfach nur wichtig, ich brauche jetzt hier dieses Cockpit in der Formel 1 und wer zuerst kommt, kriegt mich zuerst?
Ich hatte eine Einladung von Lotus für Testfahrten in Le Castellet. Das war also jetzt im Winter 1979, 80. Aufgrund meines ersten Rennens haben die gesagt, wenn du interessiert bist, wir testen ein paar junge Fahrer. Da war ich da unten, da war Stephen South, Derek Daly, ich und ein Elio De Angelis. Wir sind also nach Le Castellet runter und haben da gewartet. Da fuhr am ersten Tag, glaube ich, fuhr Stephen Sous, der eigentlich schon bereits einen Testvertrag hatte. Und Derek Daly und ich saßen da im Café und haben uns die Zeit vertrieben. Und dann landete auf der parallelen Flughafenpiste, die man ja praktisch von der Strecke aus sieht, da in Le Castellet, landete ein Flugzeug mit Vater De Angelis. Der ging ins Motorhome zu Colin Chapman. Und dann kam Peter Ward, der damals der Teammanager war, zu uns und hat gesagt, ihr könnt nach Hause gehen, De Angelis hat einen Vertrag.
Also hat das Geld
da
wieder.
Da gab es eine große Brieftasche, ja.
Ja, ach klasse. Ach klar. Und dann war für dich dann, warst du dann enttäuscht oder hast du gesagt, jetzt erst recht, jetzt suche ich erst recht nach einem Team? Gab es da diese Option ATS schon?
Ich hatte schon Kontakt mit Günther Schmidt, aber natürlich, wenn du Lotus vor Augen hast, dann denkst du erstmal an das. Und dann natürlich habe ich dann Kontakt aufgenommen mit Günther Schmidt. Das heißt, er selber hat auch immer wieder mal bei mir angerufen, wie sieht's aus, hast du einen Sponsor, ich muss den Stuck rausschmeißen. Das kann ich aber nur gegenüber der deutschen Presse, wenn du einen Sponsor bringst, weil der Stuck bringt keinen Sponsor, der kostet Geld. Wenn du jetzt einen Sponsor mitbringst, dann kann ich mit gutem Gewissen sagen, ich habe es deswegen gemacht. Und der hatte also das Problem mit der deutschen Presse und Hans Stuck, der ja ein Held war, schon zu dem Zeitpunkt in Deutschland. Und ich hatte einen persönlichen Sponsor, das waren die Buhler-Uhren. Und da bin ich zu denen hin und habe gesagt, ich kann Formel 1 fahren, wenn ihr mitmacht. So, wie viel könnt ihr maximal aufbringen? Der Günther Schmidt redet von 1 Million. Da sagen sie, nie im Leben können wir das. Also dann haben sie irgendwie gesagt, ja, so 250.000 könnten wir vielleicht zusammenkratzen. Und dann sage ich, ja, okay, kannst du mir das garantieren? Dann sagte er, ja. Da bin ich zu Günther Schmidt und habe gesagt, was ist das Mindeste, das du haben musst? Dann sagte er, ja, also 500.000 muss es schon sein, sonst können wir keinen Deal machen. Und dann habe ich unterschrieben, dass ich 500.000 mitbringe, hatte aber nur 250.000.
Okay, und wann ist jetzt, das?
Und dann habe ich die erste Rate war 125.000 vor Saisonbeginn.
Ja.
Und dann die zweite Rate kam auch gegen Mitte des Jahres. Und dann ist etwas passiert, was mich gerettet hat, weil diese Firma war zahlungsunfähig. Die Schweizer Uhrenindustrie hatte da so ein bisschen eine Krise. Und die haben dann angemeldet, bei uns heißt das Stundung, das heißt Zahlungsunfähigkeit angemeldet. Und da ging ich zu Günther Schmidt und sagte, du, die können nicht mehr bezahlen. Und er hat das dann auch nachgeforscht und tatsächlich, ja, das war offiziell, dass sie nicht mehr bezahlen können. Somit hat er nie herausgefunden, dass die restlichen 250 gar nie existiert haben.
Irre. Das ist ja geil. Das ist ja richtig cool. Ah, da bist du aber auch gut mit durchgekommen dann.
Ja, ja, das war ein heißes Eisen. Also okay, aber es hat geklappt.
Woran liegt das, dass du zu dem Zeitpunkt immer mal wieder ein paar Rennen ausgesetzt hast, 1980?
1980 habe ich ausgesetzt, weil ich mir die Füße gebrochen habe. Ich habe in Kailami bin ich in der Mauer eingeschlagen, weil mit Bremsversagen, und habe beide Füße gebrochen und musste 4 Monate Pause machen. Also das war ein sehr blöder Anfang, vor allem, weil das Auto Anfang des Jahres relativ gut war und dann aber keine Weiterentwicklung kam und wir sind dann im Feld so zurückgefallen. Aber Anfang des Jahres hat man eine Chance gehabt, auch in die ersten 10 reinzufahren. Der Jan Lammers hat das dann auch mal geschafft, glaube ich, in Long Beach. Und ich kam dann zurück und dann, ja, da so einen 10. Platz rum, das war dann eigentlich gut. Aber das Auto ist dann im Feld rückwärts gegangen.
Aber trotzdem am Ende beim letzten Rennen in Watkins Glen, wieder Watkins Glen, muss man sagen, hast du es ja auch unter die Top 10 geschafft damals noch zum Abschluss.
Genau, genau. Und das war einfach damals halt undankbar, weil nur die ersten 6 Punkte bekommen. Und das ist lustig, eine Universität in England hat mal ausgerechnet, wie viele Punkte ich gehabt hätte, wenn ich nach einem neuen Punktesystem, da wären es 185 gewesen. Also das würde schon ein bisschen besser klingen, oder?
Ja, definitiv.
Weil weil ich war ja so oft in den ersten 10, ich war auch oft Siebter, aber das war damals nichts wert.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Was hat das denn also für deine Aktien, sag ich mal, im Feld getan? Also ich meine, du warst jung, du warst hungrig, du warst talentiert, du warst schnell. Du hattest jetzt nicht das Material unterm Arsch, würden wir jetzt auf gut Deutsch sagen, um wirklich zu zeigen, hier, ich kann dies und das erreichen. Ich meine, das hat man ja später noch gesehen. 81 bist du dann zurück zu Ensign gegangen und hast da ja direkt im zweiten Rennen zum Beispiel den vierten Platz belegt. Ist denn da keiner mal noch mal auf dich aufmerksam geworden und gesagt, hier, dem Suramarkt, gib mir noch mal eine Chance hier, vielleicht bei einem Team, wo man wirklich sagen kann, da könnte es Richtung Podium oder sowas gehen?
Also es gab zwei Möglichkeiten, in ein Top-Team zu kommen. Die eine war, glaube ich, es war sogar 1981, da hat Ron Dennis mich gefragt, ob ich frei wäre, ob ich fahren könnte. Und tatsächlich hatte ich in dem Jahr keinen Vertrag unterschrieben, weil ich fuhr Ensign zuerst und dann später Theodor, aber einfach nur, weil ich nichts anderes bekam. Und der sagte, ich will den Cesaris ersetzen, der macht nur Autos kaputt, der bringt nicht auf die Reihe und macht dich bereit. Und da bin ich nach Woking und habe in der Nacht eine Sitzprobe gemacht, damit das niemand merkt. Da waren nur zwei Mechaniker da und der Ron Dennis. Und ich habe eine Sitzprobe gemacht. Das war vor dem großen Preis von Österreich. Und habe eine Sitzprobe gemacht in McLaren und bin dann voller Hoffnung nach Österreich gereist. Und am Donnerstag, als ich da ankam, hat mich jemand zur Seite gezogen und sagt, geh mal unauffällig zu Ron Dennis ins Motorhome. Dann hat Ron Dennis gesagt, sorry Mark, ich krieg den De Cesaris nicht los, weil Marlboro da Druck macht, weil sein Vater hat irgendwie Marlboro, war verantwortlich für Marlboro in Italien. Und als er das mitbekommen hat, dass sie seinen Sohn loswerden wollen, hat er da Druck gemacht und dann hätte er den Sponsor verloren und da war die Chance weg.
Boah, dann hast du also einmal ein Lotus-Cockpit nicht bekommen, wegen einer Brieftasche. Dann hast du ein McLaren-Cockpit nicht bekommen, wegen einem Sponsor. Boah, jetzt stellt man sich mal, also.
Es gibt noch eine Geschichte.
Oh nein, was jetzt auf Ferrari?
Ja, genau.
Nein!
Ja, und zwar, nachdem der Villeneuve verunglückt ist, ich hatte ja nochmal die Füße gebrochen, bin zurückgekommen und habe mich sofort wieder qualifiziert, nachdem die Kollegen, die Mauro Baldi und Brian Henton das Auto gefahren hatten, die haben sich kaum jemals qualifiziert. Ich kam zurück aus dem Krankenhaus, habe das Auto qualifiziert bei dem Rennen, an dem Villeneuve verunglückt ist in Zolder. Und dann kam Daniele Audetto, der ja früher Rennleiter war bei Ferrari. Der kam zu mir, der hat bei uns einen Sponsor vermittelt, Ragno hieß der Sponsor, also einen italienischen Sponsor, deswegen hatten wir Kontakt zu ihm. Er sagt, der Enzo Ferrari hat nach dir gefragt, ob du für Ferrari fahren willst oder kannst. Und dann sage ich, ja, ich habe einen Vertrag mit Arrows, aber wenn mich Arrows freigibt, dann bin ich bereit zu fahren, ja, natürlich. Ja. Und dann hat er Arrows angefragt, ob sie mich freigeben würden. Und dann sagen sie, wir haben diese Pirelli-Reifen, die kein Mensch haben will. Und wir möchten Goodyear-Reifen. Und da Ferrari Goodyear-Reifen fährt, können die sicher uns helfen, dass wir Goodyear-Reifen bekommen. Wenn Ferrari uns Goodyear-Reifen besorgt, dann kann der Marc gehen zu Ferrari. Und dann hat der Enzo Ferrari gesagt, mit mir macht man keine Deals.
Nein, nein, ja. Marc, nein. Oh, um Gottes ja. Willen, wenn du mich sehen könntest, ich falle gerade auf meinem Stuhl zusammen, das ist doch nicht wahr. Lotus, McLaren und Ferrari war ja sogar dann schon, das war ja schon fast ein gemachter Deal.
Ja, ja, es ist schon hart, ja, bei allen drei. Aber ich sage immer, wenn ich auf meine Karriere zurückblicke, die Formel 1 war nicht gut zu mir. Ich hatte einfach kein Glück, eben auch bei den Verträgen. Also das Beste, was mir passiert ist, ist sicherlich den Brabham, den ich fahren durfte, auch wenn es das Jahr war, wo der Brabham laufen kaputt ging. Also das Auto war nicht standfest.
Boah, ey. Hör auf, ey. Das ist ja... da komme ich jetzt gerade gar nicht drauf klar. Das ist ja richtig krass. Jetzt stellt man sich mal vor, der Name Marc Sucher hätte auf diesem Ferrari gestanden. Also machst du das manchmal, dass du oder hast du dann so früher davon geträumt, so nach dem Motto, du bist die Rennen dann gefahren für Ferrari, keine Ahnung, Monza, stehst da oben auf dem Podium und denkst so, wirst dann wach und denkst so, ja, jetzt muss ich wieder Arrows fahren.
Ja, es war schon hart in dem Moment. Auf der anderen Seite war ich glücklich, in der Formel 1 zu sein. Mhm. Ich war ja dafür, dass ich eigentlich nur mäßige bis schlechte Autos gefahren habe in der Formel 1. War ich ja sehr lange dabei. Also das hat eigentlich schon dafür gesprochen, dass ich meine Leistung anerkannt wurde. Das war ja auch was wert, ja, das darf man nicht vergessen. Und ich habe nebenher ja immer noch für BMW ein bisschen Tourenwagen gefahren, bin auch mal zwischendurch für Krämer Porsche eine Saison gefahren mit Markenweltmeisterschaft. Also ich habe daneben ja dann Erfolge gehabt. Ich habe 24 Stunden von Spa gewonnen. Ich habe 1000 Kilometer Monza gewonnen. Ich habe immer wieder dazwischen wieder so ein Highlight gehabt.
Ja, und die haben ja auch, also diese Top-Teams kommen ja nicht auf dich zu und sagen, hier, Marc Sucher ist ein Fahrer, du hast ja nicht mal richtig Kohle mitgebracht, sondern die sind ja auf dich zugekommen. Diese Teams brauchten die Kohle ja offensichtlich außer Lotus nicht wirklich. Sondern weil du eben so gut warst, eben in diesen Autos, die es nicht ganz gepackt haben, hast du ja mit deinem Talent und deinem Können überzeugt. Ich meine, da kannst du ja auch stolz drauf sein, aber trotzdem ist es irgendwie bitter.
Klar, eben, der Durchbruch hat gefehlt. Wobei ich glaube auch, meine Unfälle, ich habe zweimal die Füße gebrochen in der Formel 1. Das waren ja diese Aluminium-Chassis, wo die Füße vor der Vorderachse waren. Und wenn du da gecrashed hast, waren die Füße kaputt. Das hat mich auch zurückgeworfen. Weil natürlich, wenn du jetzt ein Teamchef bist, dann nimmst du nicht einen Fahrer, der praktisch noch rumhinkt im Fahrerlager, sondern du musst dann eigentlich der Welt wieder beweisen, dass du wieder da bist. Und ich glaube, diese Unfälle haben mich sicherlich eine Chance verbaut, dass ich in ein besseres Team gekommen bin. Und natürlich nicht zuletzt auch ein paar gute Resultate verbaut, weil wenn du mit Schmerzen Rennen fährst, kannst du nicht diese volle Leistung bringen. Das muss ich wirklich im Nachhinein zugeben.
Warst du ein Tough Guy oder hast du durchaus auch Schmerz gezeigt? Durfte man das damals in den 80er Jahren Schmerz zeigen oder musste man das irgendwie runterschlucken und am besten noch mit Schmerzmitteln?
Nein, man hat alles versteckt.
Okay.
Man hat nichts zeigen, keine Schwäche zeigen.
Hm. Auch nicht so pralle, ne? Auf Dauer?
Es ist schon hart, aber okay, ich meine, es war ja toll auch, dass ich immer wieder zurückkommen konnte. Das Team hat mir den Platz freigehalten, ich konnte wieder einsteigen und wieder fahren. Also von dem her muss ich sagen, die Teams, das war ja einmal ATS und einmal Arrows, die waren schon fair zu mir und haben mir die Chance dann wieder gegeben.
Das ist jetzt vielleicht eine doofe Frage. Kannst du mir irgendwie einen Eindruck geben, wie es war in den 80ern, also zu crashen? Also ich kann mir das gar nicht, das kann man sich ja sowieso generell nicht vorstellen, wie es sein muss, in einem Formel-1-Auto zu verunglücken. Also es ist ja generell eine blöde Frage, die jetzt so zu stellen. Aber wenn man dann mal die Möglichkeit hat, du merkst du dann, okay, jetzt geht gleich in die Wand und du hoffst einfach nur, weil das waren ja durchaus, du hast die Chassis angesprochen und ja, 82 hat es ja sowohl Gilles Villeneuve nicht überlebt, als auch wie hieß er denn noch? Paletti, genau.
Paletti war noch.
Was geht dir da in diesen Momenten durch den Kopf, bevor es dann soweit ist?
Also beim ersten Crash in Kyalami, da habe ich die Wand auf mich zukommen sehen und ich hatte ein Bremsproblem und ich bin auf die Wand zu und er sagt, das war's. Also ich war überzeugt, das ist das Ende.
Ja, krass.
Und war dann völlig überrascht, dass ich ein paar Sekunden später zu mir kam und ich lebte noch. Und dann wollte ich aussteigen, habe ich gemerkt, dass meine Füße in dem Metall drin feststecken. Ich konnte nicht raus. Und dann kamen auch die Schmerzen, dann war mir bewusst, dass es da unten gar nicht gut aussieht. Und die haben ja dann fast eine Stunde lang da am Wrack gearbeitet, um meine Füße wieder rauszuschneiden. Also das war der erste Unfall. Der zweite war so, da ist die Aufhängung gebrochen. Ich habe hinten angeschlagen, hat sich das Auto gedreht und hat der Vorderteil des Autos wurde weggerissen. Meine Füße waren im Freien, aber ohne Schuhe und haben geblutet. Also da wusste ich auch, ich habe sie dann gesehen und gesagt, oh nein, nicht schon wieder. Das war schon, das sind schon Momente, wo man einfach mit der Welt hadert.
Gab es da zu dem Zeitpunkt dann irgendwann auch die Gefahr, dass deine Karriere beendet ist? Also dass die Füße irgendwie, keine Ahnung, irreparabel geschädigt sind? Weil das ist ja nun mal ein Hauptwerkzeug für dich, musst du irgendwie Gas geben und bremsen.
Also ich bin ja eigentlich dann auf jeden Fall mit dem Handicap gefahren. Meine Füße, das rechte Fußgelenk hat ungefähr 10% Beweglichkeit von einem normalen und das linke 30%. Und du musstest ja damals bremsen und gleichzeitig Zwischengas geben. Also das war schon schwierig. Ja, ich fuhr mit Handicap, ja, mit meinen Füßen. Das habe ich aber immer versucht, einfach zu kompensieren. Ich habe dann halt die Pedale so gemacht, dass sich das nicht negativ auswirkt. Aber ich fuhr natürlich, ja, ich fuhr mit dem Handicap.
Dieses Jahr 1982 war ja wirklich ein ganz schicksalhaftes Jahr. Ich habe es gerade angesprochen. Gilles Villeneuve, der in der Qualifikation in Solta ums Leben gekommen ist und Riccardo Paletti, der in Kanada ums Leben gekommen ist, als er Didi Peroni hinten aufs Auto gefahren ist. Also wirklich zwei ganz schockierende Unfälle zu dem Zeitpunkt. Wie war die Atmosphäre zu dem Zeitpunkt im Fahrerlager? Ich habe letzten Monat ja mit Emerson Fittipaldi gesprochen und auch so über die Art und Weise, wie man damals mit diesem Thema Tod auch umgegangen ist und wie man das Leben wertgeschätzt hat, weil man wusste, okay, es kann tatsächlich immer das letzte Rennen sein, es kann der letzte Moment sein. Wenn dann so eine Legende wie Gilles Villeneuve stirbt, aber eben auch ein Fahrer wie Riccardo Paletti. Was macht das mit einem selber, wenn man da einen Kollegen tatsächlich sterben nicht sieht, aber das mitbekommt?
Ja, bei Villeneuve war es schon so, das war ja ein Training und ich bin an ihm vorbeigefahren, da standen aber andere schon da, habe versucht, ihm zu helfen, der lag da am Straßenrand, das halbe Auto lag auf der anderen Seite der Straße und ich habe dann nicht angehalten, weil da schon Leute da waren und bin zurück an die Box gefahren, aber das schockt dich schon. Und das musst du dann halt einfach verarbeiten. Und das Beste ist natürlich, wir mussten ja am nächsten Tag wieder fahren. Und dann hast du das natürlich, wenn du im Auto sitzt und fährst, hast du vielleicht noch in der ersten Runde dran gedacht, dass du an der Stelle vorbeikamst und dann fährst du wieder Rennen. Und das Fahren war das beste Verdrängen, das es gab.
Ich wollte gerade sagen, sind Formel-1-Fahrer zu dem Zeitpunkt, sind sie es vielleicht immer noch die größten Verdrängungskünstler im Sport?
Ich glaube schon, weil irgendwie muss man ja überlegen, wenn du ganz als logisch denkender Mensch in so einem Auto sitzt und die heutigen Autos, die so schnell sind, wo sie ja die ganze Zeit 200 und mehr drauf haben. Ja, kurz nach der Kurve haben sie ja bereits wieder über 200 drauf. Das heißt, du fährst mit einer Geschwindigkeit, wo man normalerweise mit dem Flugzeug abheben kann und dass da nicht mehr passiert. Da muss man auch sagen, dass das hat auch ein bisschen mit Glück zu tun. Also ich denke schon, dass die heutigen Fahrer sich sicherlich auch ab und zu Gedanken machen, das kann ja nicht gesund sein, was wir da machen mit 300 durch diese Passagen durchzufahren. Wenn da was schief geht, wo fliegst du da hin? Das ist einfach, wenn du die Geschwindigkeit siehst, vom Auge her, wenn du jetzt an der Strecke siehst, dann wird dir bewusst, wenn der jetzt nicht bremsen kann, dann knallt er da hinten in die Absperrung und aus ist es. Ja? Also das sind schon Dinge, heute sind die Autos einfach so viel sicherer geworden. Bei uns gab es immer noch technische Probleme. Ja? Bei mir einmal Bremse nicht, einmal Aufhängen gebrochen und so weiter. Das gibt es ja heute fast nicht mehr. Und deswegen haben die natürlich mehr Vertrauen ins Auto, als wir hatten. Und da kommt dazu, dass die heutigen Autos eben wahnsinnig sicher geworden sind. Also ich würde viel lieber heute fahren.
Hast du damals bei March auch mit Max Mosley zusammengearbeitet?
Nein, der war schon nicht mehr da.
Ah.
Aber ich habe ihn natürlich, kennengelernt. Hat mit mir sogar Deutsch gesprochen.
Ah.
Der konnte relativ gut Deutsch, ja. Aber er hat es nicht, in der Öffentlichkeit hat er es nicht gerne gemacht, aber er konnte Deutsch.
Ach, interessant.
Und das war ein hochintelligenter Mensch. Also ich habe Max Mosley immer sehr bewundert. Wobei ich sagen muss, dann seine letzte Zeit dann als FIA-Präsident, da hat er nicht mehr viel bewirkt. Da war er einfach nur noch Präsident. Aber am Anfang hat er richtig gute Sachen gemacht.
War das einer der maßgeblichen, also wirklich, wie man jetzt sagt, wir nehmen das Interview kurz nach Monaco auf, er ist vor kurzem leider verstorben, wirklich einer der maßgeblichen Funktionäre, die die Sicherheit in der Formel 1 so in den Vordergrund gestellt haben, dass die Formel 1 so sicher wurde, wie sie jetzt vielleicht teilweise ist?
Er hat auf jeden Fall sofort reagiert und sofort etwas in Bewegung gesetzt. Klar, die Rillenreifen kann man mögen oder nicht, aber es war wahrscheinlich kurzfristig eine der wenigen Möglichkeiten, wo man die Autos langsamer machen konnte. Und die vielen anderen Vorschriften, die dann gekommen sind, die hat er alle forciert. Also er hat die Formel 1 definitiv sicherer gemacht. Ich finde, in dem Zeitpunkt hat man das machen müssen, aber er war einer, der das auch sofort umgesetzt hat. Und da muss man sagen, das muss man ihm hoch anrechnen. Er hat Nägel mit Köpfen gemacht.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
85 bei Brabham hast du auch mit Bernie Ecclestone zusammengearbeitet, ne?
Genau. Ich habe dann beim Schweizer Fernsehen gearbeitet, weil ich im 85 kein Deal hatte. Der Berger hat mich bei Arrows ersetzt und ich hatte dann kein Auto und bin dann zu den Rennen hin, aber habe dann beim Schweizer Fernsehen ein bisschen ausgeholfen als Co-Kommentator. Und Bernie hat mich dann in Monaco gefragt, was ist, bist du schon zurückgetreten? Dann sage ich, nein, ich habe kein Auto, aber ich habe schon noch eine Rechnung offen. Und dann rief er mich an, zwei Wochen später, und sagte, ich habe dem François Henno gesagt, er soll wegen seiner Gesundheit aufhören, Formel 1 zu fahren, weil der kam nicht klar mit der BMW Power. Der hat sich manchmal auf der Geraden gedreht. Und dann sagt, wenn du willst, kannst du in Spa fahren. Und das war 3 Tage vor Spa. Das heißt, ich war da in Spanien, bin ins Auto gesessen, nach Belgien gefahren, habe da vor Ort Sitzprobe gemacht, bin jetzt ohne Training, ohne irgendwas ins Auto gestiegen und habe das freie Training gefahren.
Gab es damals schon so Züge, wo du gedacht hättest, das wird irgendwann mal der Mann, den man am allermeisten mit der Formel 1 verbindet?
Ja, Bernie war damals schon der Mann, der Macher. Er war ja noch Teamchef zu dem Zeitpunkt, aber gleichzeitig natürlich auch die FOCA angeführt. Also er war der Präsident der FOCA. Und er hat sich ja dann auch zwischenzeitlich mal angelegt gehabt mit der FIA oder mit der FISA, wie sie damals hieß. Und nein, das war klar, das ist der Macher. Du hast dann auch gemerkt, der hatte nicht viel Zeit fürs Team. Der kam mal kurz vorbei und hat gefragt, was ist los, wieso geht es nicht schneller und so weiter. Also ziemlich, ziemlich hart, und dann war er wieder weg. Und ich habe mit ihm auch nie einen Vertrag gehabt. Und da muss ich sagen, die ganzen Teams vorher, da war immer ein Problem mit dem Bezahlen oder so. Bei Bernie hatte ich nach dem Rennen am Donnerstag das Preisgeld auf meinem Konto. Das, obwohl wir keinen Vertrag hatten, Handschlagabkommen, so und so viel kriegst du pro Rennen und so viel Preisgeldanteil und fertig. Und der hat sein Wort gehalten. Also das war der einzige Teamchef, der sein Wort gehalten hat.
Das hat sich aber durchgezogen, ne? Auch bis in die späten Jahre seiner Funktionärstätigkeit. Alle sagen immer, wie verlässlich das Wort eines Bernie Ecclestone war. Also eigentlich schade, dass genau sowas in unserer heutigen, ja, übervertragisierten, du verstehst, was ich meine, Gesellschaft, gar nicht mehr so wirklich möglich ist. Aber bei ihm scheint es ja wirklich durchgängig möglich gewesen zu sein.
Absolut, absolut. Also das, es gab natürlich bei den anderen Teams auch finanzielle Engpässe und so. Deswegen muss man es jetzt vielleicht ein bisschen milder sehen, ja, im Nachhinein. Aber es war schon so, bei ihm gab er hat was gesagt beim Abendessen, hat er gesagt, okay, so machen wir es. Und habe ich nichts mehr gehört. Da denke ich, kriege jetzt einen Vertrag oder irgendwas. Und habe ich dann mal Herbie Blesch gefragt, der Teammanager war. Und da hat er gesagt, mach dir keine Sorgen. Er hat mir gesagt, dass er das, was du bekommst, und das regeln wir, kein Problem.
Was bedeutete es für dich, für dieses Traditionsteam Brabham zu fahren? Also es ist ja wirklich ein Team, was so viel Gewicht mit sich gebracht hat. Du hast es schon richtig gesagt, es war jetzt natürlich genau das Jahr, wo der Brabham also wirklich nicht so ganz stabil lief. Aber über all die Jahre, das war halt ein Name in der Formel 1. Und wir haben gerade darüber gesprochen, dass du bei McLaren hättest landen können, Lotus, Ferrari, ich komme immer noch nicht drauf klar. Aber Brabham ist ja dann durchaus auch ein Team gewesen, wo du sagen kannst, ja, dass da mein Name auf dem Auto stand, das ist eigentlich eine tolle Geschichte.
Das war natürlich ein Wahnsinn. Da hatte ich endlich mein Top-Auto, vielleicht etwas zu spät in meiner Karriere, muss ich auch sagen, weil wenn du zu lange mit schlechten Autos fährst, hast du erstmal Mühe, überhaupt das Limit zu finden. So wie heute die Fahrer, die die Team wechseln, Mühe haben, mit dem neuen Auto ans Limit zu gehen, hatte ich damals einfach das Vertrauen nicht, was das Auto eigentlich kann. Und dann kam natürlich dazu, ich fuhr zum ersten Mal ein Werksauto, das heißt ein Werksmotor. Du hattest alle Möglichkeiten. Wir hatten die Motoren geschlachtet. Ja? In der Qualifikation haben sie den Motor hochgedreht auf 1400 PS. Mhm. Und der hielt dann genau eine Runde. Das heißt, wenn du am Samstag hattest du genau eine Runde mit Qualifikationsreifen und dann ging der Motor hoch. Also wenn du jetzt die Runde abbrechen musstest, hast du meistens die zweite Runde nicht mehr geschafft, wenn du noch einen Versuch machen wolltest. Der arme Motor war wir hatten ja da 1500 Kubik, ja, und 1400 PS, das konnte eigentlich nicht gut gehen. Aber das war schon ein Erlebnis, so ein Auto zu fahren mit so viel Power, da war die Gerade immer viel zu kurz.
Würdest du eigentlich im Nachhinein sagen, gut, dass du dieses Training bekommen hast irgendwann? Weil, also das stelle ich mir schon auch eine ziemlich harte Nummer vor, rein physisch diese Autos so lange über eine Renndistanz irgendwie über die Strecke zu boxieren.
Ja, absolut. Das war natürlich einfach ein Gewaltsakt. Ja, du hattest ja auch diese Turbo mit dem Turboloch. Du musstest in die Kurve hineinfahren und bereits wieder Gas geben, damit du im Kurvenausgang Power hattest, weil der Turbo so verzögert reagiert hat. Mhm. Das war ein ganz komischer Fahrstil. Und ich habe ja jetzt mit BMW Classic manchmal die Möglichkeit, diese Autos wieder zu fahren. Wir haben gerade kürzlich das Weltmeisterauto von Nelson Piquet renoviert. Und da bin ich wieder damit gefahren. Aber das ist schon, wahrscheinlich mit den heutigen Autos, die sind ja wie PKWs zum Fahren im Vergleich, weil die so schön am Gas hängen. Damals hast du Gas gegeben, es ist einfach nichts passiert und dann plötzlich kamen da 1000 PS auf einen Schlag.
Hat man da manchmal so auch ein bisschen den Schrecken bekommen? Also die Kontrolle über so ein Auto zu behalten und zu wissen, okay, ich muss es jetzt am Limit durch den Scheitelpunkt bekommen, ich muss den treffen, ich muss Gas geben, dass man sich manchmal auch so ein bisschen immer noch so erschrocken hat, mit wie viel Macht dieses Auto dann nachgeschoben hat?
Es war natürlich am Anfang eine Überwindung, ja. Und dann aber gewöhnst du dich sehr schnell daran. Und ich glaube, mein Vorteil war, dass ich eben immer viele verschiedene Autos gefahren habe und damit auch umgehen konnte, mich auf ein Auto einstellen konnte. Ich habe dann sehr schnell mich damit abgefunden, wie ich das Auto zu fahren hatte. Und der große Vorteil des Autos war ja, dass es auf der Geraden so schnell war. Du musstest eigentlich nur die Kurve so hinkriegen, dass du möglichst früh wieder die Power nutzen konntest. Also möglichst das Auto so stellen, dass du früh wieder die Power einsetzen konntest. man hatte so auf der Geraden einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Und wir hatten damals ja Pirelli-Reifen, die waren ein Rennen gut, ein Rennen nicht, aber manchmal hat man auch einen kleinen Vorteil gehabt damit. Also es war eigentlich wie heute auch, ja. Du musst halt mit den Bedingungen lernen zu leben. Und das war beeindruckend, einfach wie schnell das Auto eigentlich war.
Was ist der modernste Formel 1, den du zuletzt gefahren bist?
Ja, ich habe später dann schon noch mal ein paar Mal Testfahrten gemacht. Auch für Arrows konnte ich dann für eine Fernsehgeschichte noch mal fahren. In Hockenheim bin ich mal ein offizielles Training dann noch mitgefahren nach meinem Rallye-Unfall. Mhm. Ich habe zuletzt, würde ich sagen, in den 2000 und irgendwas habe ich noch mal ein Auto fahren dürfen. Aber das war's dann. Ich habe vor drei Jahren sind es jetzt schon, den Doppelsitzer fahren dürfen in Ungarn, als wo ich mit Sascha Roos ja. zwei Runden gedreht habe. Ja. Das war jetzt eigentlich das letzte Mal, wo ich mit so einem also fast aktuellen Auto gefahren bin.
Sowas wie Goodwood, wäre das für dich interessant, wenn jetzt jemand sagt, hier, Marc, fahr doch mal bitte den Braun von 2009.
Ja, würde ich natürlich gerne machen. Also ich war schon ein paar Mal in Goodwood, habe aber eben einen Nelson Piquet sein Auto da mal gefahren oder einen Formel 2 oder irgendeinen Tourenwagen von BMW. Also ich kenne die Veranstaltung und habe da auch schon tolle Autos fahren dürfen. Aber ein aktuelles, ja, ich würde mich freuen, wenn ich die Gelegenheit bekommen würde. Aber die Chance wird jetzt immer kleiner, ich werde ja auch älter.
Ja gut, also wenn Romain Grosjean Mercedes fahren darf, ja, dann darf das doch Marc Surer bestimmt auch mal. Müssen wir doch mal irgendwie hinbekommen.
Ich meine, solche Sachen werden ja immer aus Marketinggründen auch gemacht und da muss es dann auch entsprechend vermarktet werden. Also wenn du garantieren kannst, dass so und so viel Fernsehzeit dann davon übrig bleibt, dann wäre es vielleicht möglich. Ja, weil das Martin Brandl macht solche Geschichten, aber der kann auch gleich die Garantie mitbringen, dass Sky dann so und so viel Bilder oder so und so viele Minuten sendet von dieser Geschichte, dass sich das Ganze rechnet, weil wir wissen, ein Formel 1, eine Runde kostet 2000 Euro nur Verschleißteile. Also das muss sich dann schon rechnen für ein Team.
Na gut, das stimmt. Springen wir nochmal zurück in der Zeit, kommen zum großen Preis von Europa in Brands Hatch 1985 und da weißt du natürlich genau, worum es geht. Es war so dein... Ich sag jetzt mal böse, das war ein Hülkenberg-Moment, würde ich sagen. Wirklich kurz vorm Podium und dann hat es doch nicht geklappt.
Ja, das ist leider so. Also ich hatte mich da entschieden, die harten Reifen zu nehmen. Bicke hat auf die weichen gesetzt. Und ich war aber gut beraten mit den harten. Die wurden eigentlich immer besser. Und dann irgendwann konnte ich überholen. Ich glaube, ich bin auf Platz 8 gestartet. Und habe dann ein paar überholt, unter anderem einen De Angelis und einen Ayrton Senna. Und das mit Ayrton Senna, das ist mir geblieben, weil ich war dann hinter ihm, da ging so um Platz 3 oder schon um Platz 2, glaube ich sogar. Ja. Und dann habe ich angesetzt zum Überholen, war aber nur so halb daneben und habe gedacht, der schaut nicht rüber. Ich hab rübergeschaut, ob er mich sieht. Und er hat nicht drüber geschaut, er stur geradeaus. Und da denke ich, ja, ich ziehe lieber zurück, weil ein Crash, das wäre das Dümmste, was mir jetzt in so einer Position passieren könnte. Ne? Hm. Und da habe ich wieder zurückgesteckt und tatsächlich hat er mir eine Lücke offen gelassen. Dann wusste ich, aha, der hat mich also gesehen, er hat es nur nicht anmerken lassen. Hm. Und dann zwei Runden später war ich wieder in derselben Position und dann habe ich stehen lassen und tatsächlich, er hat mir nur eine Spurbreite Platz gelassen, aber absolut fair, keine Tür zugemacht, nichts, sondern hat mich ziehen lassen. Und dann konnte ich ihm sogar ein bisschen davonfahren, aber dann ging der Turbo kaputt. Und der Turbo, haben sie hinterher bei BMW gesagt, der wurde beim Warm-up zu heiß abgestellt. Das haben aber die Mechaniker gemacht. Also du kommst an die Box zurück, lässt das Auto laufen und die Mechaniker schieben es in die Box rein und stellen dann selber den Motor ab. Und offensichtlich war der Turbo noch glühend heiß und dann hat sich der Welle leicht verbogen. Der Turbo hat dann Schwingungen bekommen und ist deswegen kaputt gegangen. Also ein sehr dummer Defekt, weil es nicht ein Motorschaden war, sondern nur der Turbo, der zu heiß abgestellt wurde. Und das ein paar Runden vor Schluss. Also der zweite Platz war mir sicher. Ich habe sogar leicht aufgeholt auf Nigel Mansell, der das Rennen gewonnen hat. Also ja, das tut weh. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich konnte der Welt beweisen, dass ich mithalten kann. Das war natürlich schon wichtig. Und wenn du einen Senna überholst, zur damaligen Zeit, dann war das schon was.
Also da möchte ich gerne noch mal ganz kurz mit dir drüber sprechen, über Ayrton Senna. Du hast ja gerade schon gesagt, das war alles sehr spät in deiner Formel-1-Karriere, aber auch in deiner Motorsport-Karriere. Das war 1985. 1986, es ist immer schwierig, dich natürlich sowas zu fragen. Dein Unfall bei der Hessen-Rallye, als dein Co-Pilot und Freund Michel Wieder ums Leben gekommen ist, du im Koma lagst. Gibt es einen Moment im Leben eines Motorsportlers, wo du vielleicht spürst, es könnte was passieren? Hattest du am Tag dieses Unfalls vielleicht irgendwie das Gefühl, es könnte was passieren? Hast du generell schon manchmal darüber nachgedacht, aufzuhören vielleicht? Weil danach hast du es ja dann getan.
Ich habe höchstens in der Formel 1 darüber nachgedacht, als ich die Füße gebrochen habe und eigentlich immer nur schlechte Autos bekam, habe ich in der Formel 1 mal gedacht, ich glaube, ich stelle um, ich fahre Rallye, das macht mir Spaß und ich fahre Langstreckenrennen, da verdiene ich Geld und habe auch Erfolg. Und die Formel 1, die kann mich mal. Das habe ich ein paar Mal überlegt. Auf der anderen Seite, wenn du natürlich die Möglichkeit hast, Formel 1 zu fahren, dann macht man das. Das lässt man nicht sausen. Klar. Aber ich in dem Jahr, wo ich dann keinen Vertrag hatte, dann habe ich bei Krämer Porsche unterschrieben für Langstreckenrennen und hatte ein Rallye-Engagement mit Renault Schweiz. Also es war eigentlich, war mir die Saison schon gerettet. Und dann kam halt einfach diese Überraschung mit dem Brabham. Das war dann wunderbar. Und es kam das Jahr später dann, war es halt so, mein Hauptsponsor, den ich ja auch in der Langstrecke eingesetzt habe, Barclay, das waren diese Barclay-Zigaretten, die es jetzt nicht mehr gibt, die haben dann gesagt, Marc, wenn du nicht bei Aeros im Auto sitzt, dann haben wir in der Schweiz überhaupt keine Werbung mehr. Das interessiert keiner, wenn dann Berger und Buzen fährt, sondern wir müssen dich wieder im Auto haben. Und nur deswegen habe ich eigentlich wieder in der Formel 1 unterschrieben, weil meine Gedanken waren schon Richtung Rallye, weil ich habe ein Werksauto bekommen von Ford, den RS200. Und das war natürlich eine Wahnsinnsgeschichte. Das heißt, ich konnte wirklich da eine zweite Karriere starten und weiterhin Langstrecke fahren, wo ich dann auch Geld verdiente und einem Profi, also als Profi-Rennfahrer gut leben konnte.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung. Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
War dir, nachdem dieser Horrorunfall passiert ist, dann sofort, als du wieder wirklich komplett bei dir warst und zu dir gekommen bist, sofort klar, für mich ist das endgültig vorbei mit dem Motorsport?
Nein, das ist erst mit der Zeit gekommen, okay. Weil ich habe ja fast ein Jahr gebraucht, um wieder fit zu werden. Ich hatte noch mehrere Operationen und in dieser Zeit, wenn du im Rollstuhl sitzt und immer wieder ins Krankenhaus musst, fängst du an, dass andere Dinge im Leben wichtiger sind. Ich habe mich an einem Sonnenuntergang erfreuen können. Vorher war es einfach immer nur, wie gut ist das Resultat, das du am Wochenende gefahren hast? Wie gut war deine Rundenzeit? Du hast dich gemessen an deinem sportlichen Erfolg. Das war der Glücksfaktor in deinem Leben. Und plötzlich genießt du auch eben, ich sage jetzt mal einen Sonnenuntergang, einfach als Beispiel, dass ich habe mich so gefreut, wo ich zum ersten Mal wieder auf meinem Pferd sitzen durfte. Plötzlich hast du eine ganz andere Einstellung zum Leben. Und da wusste ich, die Zeit ist eigentlich vorbei. Also das heißt, ich kann diese Energie, die du brauchst, um da vorne mitzufahren. Und ich wusste auch, ich bin ja vorher schon mit Handicap gefahren. Jetzt hatte ich plötzlich 14 Knochenbrüche. Alles war kaputt bei mir. Ich wusste, mit diesem Handicap kannst du mit den Top-Leuten nie mehr mithalten. Das kann gar nicht sein. Also man muss sich da nichts einbilden. Das sind alles Top-Athleten und du kommst mit einem Handicap. Das war dann einfach nicht mehr denkbar, dass ich mit diesen vielen Verletzungen, die ich gehabt habe, wieder voll mitfahren könnte.
Gab es denn trotzdem, also nachdem du wieder fit warst, der Kontakt zur Formel 1 wird ja nicht abgebrochen sein, gab es nochmal die Möglichkeit für dich, du hast von Testfahrten gesprochen, aber auch nochmal die Möglichkeit auf ein tatsächliches Cockpit, auch vielleicht bei dem Hinterbänkler-Team?
Nein, Formel 1 nicht, aber Tourenwagen hatte ich angeboten.
Okay.
Also da gab es einige, die mich gefragt haben, ob ich nicht für sie fahren wollte. Und ich habe mir das lange überlegt, aber dann ist es, wenn du dann so aufhörst mit dem Ganzen, dann muss man ja, wenn man ein Comeback machen will, müsste man dann ja eigentlich eine großartige Geschichte machen. Und das war dann nicht gegeben. Es würde einfach darum gehen, will ich weiterfahren oder nicht? Und dann habe ich dann jeweils Nein gesagt.
Deine Eltern lebten noch, als du diesen Unfall hattest, 86, ne?
Genau. Das war natürlich für meine Mutter war das hart. Ich lag ja da in Gießen in der Klinik, vor allem wegen meiner Brandverletzungen und war auch nicht transportfähig lange Zeit. Und meine Mutter ist da jedes Wochenende mit einem Freund von mir runtergefahren, hat mich besucht. Es war auch gut, dass die kam, weil ich war ja so unter Drogen. Die haben mich... Dass ich manchmal nicht wusste, wo ich bin und so. Also das war eine ganz harte Zeit.
Hast du es auch ihr zuliebe sein gelassen?
Nein, das war allein meine Entscheidung. Okay. Weil ich einfach logisch wusste, ich kann nicht die Leistung, die ich vorher gebracht habe, kann ich nicht nochmal bringen.
Okay, das ja ist jetzt nichts, was mich jetzt überrascht. Bist ein starker Typ, bist ein starker Mann. So, und da hast du auch eine klare Entscheidung dann getroffen in dem Moment. Wie kriegen wir jetzt nochmal den Turn hin zur Formel 1? Ich habe noch ein paar Abschlussfragen.
Ich habe dann noch eine Geschichte.
Bitte.
Ich habe vorhin kurz angesprochen, Eros hat mich ja nochmal testen lassen.
Ja.
Das war ein Jahr nach meinem Unfall, ein gutes Jahr nach meinem Unfall, habe ich eine Geschichte machen können in Hockenheim. Da gab es einen offiziellen FOCA-Test, also praktisch einen offiziellen Testtag. Und da habe ich für eine Fernseh- bzw. für eine Zeitschriftengeschichte habe ich den Eros fahren dürfen. Und ich bin da in Hockenheim gefahren beim offiziellen Testtag mit den anderen und irgendwann war ich unterwegs und sah im Rückspiegel Ayrton Senna kommen. Und mein Auto versetzte so auf der Geraden. Und der Ayrton Senna fuhr dann an mir vorbei, aber ich habe ihn fast berührt, weil mein Auto so eben nicht schön geradeaus lief. Und da habe ich gedacht, was zum Teufel machst du eigentlich hier? Also du hast eigentlich aufgegeben mit dem Motorsport und jetzt schießt du vielleicht noch den Ayrton Senna ab. Und ich war aber nach dem Test, war ich schnell genug. Ich hätte mich für den Grand Prix qualifizieren können mit meiner Zeit. Das war für mich ganz wichtig. Wenn ich wollte, könnte ich es noch, aber ich will nicht mehr.
War das dann nicht auch dann doch genau der richtige Abschluss, dann wirklich endgültig zu wissen, ist es gut?
Genau, für mich war es wichtig, weil ich selber hatte das Gefühl, ja, ich kann das nicht mehr.
Ja.
Und dann gab es aber doch eine Zeit, die wirklich gut genug gewesen wäre, für, dass ich mich für den Grand Prix qualifiziert hätte. Und das machte mich natürlich stolz, dass ich diese Überwindung geschafft habe. Ja, dass ich also nicht jetzt vor lauter Angst, sagen wir, wieder an die Box gefahren bin und gesagt habe, ich kann das nicht mehr, sondern es kam eine Zeit dabei raus und die musste ich auch erst mal fahren. Und auf einer schnellen Strecke wie Hockenheim war das ja auch nicht ohne. Aber ich habe einfach unterwegs angefangen zu denken. Eben diese Geschichte mit dem Ayrton Senna als Beispiel, dass ich gedacht habe, scheiße, wenn ich jetzt den berühre und den abschieße, dann was zum Teufel mache ich hier eigentlich? Ja? Also das waren die Gedanken, die mir während dem Fahren durch den Kopf gingen, und das habe ich vorher nicht gekannt. Aber da wusste ich, mein Kopf macht da nicht mehr mit.
Aber eben dann konntest du mit deinem eigenen Kopf dann aber auch sagen, okay, jetzt beende ich es tatsächlich, bist später dann der Formel 1 ja immer weiter auch treu geblieben, dann später auch als TV-Experte mit Jacques Schulz, Sascha Roos, jetzt im Schweizer Rundfunk. Dieser Name Ayrton Senna, der ist jetzt schon sehr oft gefallen, und du hast diese Zeit erlebt, seinen Aufstieg erlebt. Wer war dieser Ayrton Senna in den 80er Jahren, als du ihn kennengelernt hast, und war da schon klar, das wird höchstwahrscheinlich eine absolute Legende in der Formel 1?
Ich kann mich erinnern, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen, da fuhr er in der Formel Ford 2000, hieß diese Klasse. Und da kam einer zu mir und sagte, schau dir da den Typen an mit der Nummer 5, der gewinnt jetzt das Rennen. Und da sage ich, wieso? Da sagt er, du bist sehen, der ist ein Überflieger, das habe ich noch nie gesehen. Und tatsächlich, der gewann das Rennen, da habe ich das Rennen angeschaut, und seither wusste ich, wer Ayrton Senna ist. Und als er dann in die Formel 1 kam, war es sofort klar, der ist unglaublich schnell. Ich habe ja gute Fahrer erlebt, ich habe auch einen Gilles Villeneuve erlebt, der war ein Wilder, ja, der mehr neben der Strecke fuhr als auf der Strecke, aber bei Senna hast du einfach gespürt, das ist so etwas von konsequent und konzentriert, was der da abliefert. Und dazu war er ein netter Mensch. Manchmal in einem Tunnel, das heißt, du konntest ihn nicht ansprechen, du hast gesagt, hallo, er hat dich nicht gesehen. Und das nächste Mal kam er auf dich zu, hat mit dir geplaudert. Also das war, auch als ich noch Fernsehkommentator war später, kam er manchmal und hat mit mir geplaudert und dann wieder zweimal an mir vorbeigegangen, ohne zu grüßen, da war er wieder im Tunnel drin. Der hatte eine Art, sich zu konzentrieren, die einfach überdurchschnittlich war. Aber er war in Wirklichkeit ein sehr netter Mensch, ein sehr höflicher Mensch auch.
Und er kannte die Leute, die mit ihm gefahren sind?
Ja, das war, wie gesagt, das war Jahre später, als ich irgendwie als Kommentator da mal im Publikum bei einer Pressekonferenz stand er auf und nach der Pressekonferenz kam ins Publikum zu mir und hat gefragt, wie es mir geht. Toll. Weil er wusste ja von meinem Rallye-Unfall, dass ich da noch Probleme hatte. Der war voll informiert, ja, was mit mir passiert ist. Also das war schon interessant, dass er so viel Energie hatte, für sich um andere Sachen zu kümmern. Aber wenn er dann ums Fahren ging, dann war er im Tunnel drin.
Aber es ist interessant, es gibt ja diese Parallele da schon zu Michael Schumacher auch, der ja immer die neuen Fahrer, die dazukamen in die Formel 1, es gibt immer diese sagenwurmenden Geschichten, dass er in Melbourne im Hotel war und immer so gewartet hat, bis die Neuen kamen und sich vorgestellt hat, sich informiert hat, wer sie sind und sowas. Also das ist ja tatsächlich wohl dann auch bei Ayrton Senna dann auch ganz extrem so gewesen. Also musste ich ja schon auch irgendwie geehrt haben zu dem Zeitpunkt, dass er so zu dir kommt und sagt, ja Marc, wie geht's dir eigentlich?
Ja, absolut. Das ist, das war einfach Größe von ihm. Ne? Das ist schon hat mich natürlich wahnsinnig gefreut und geehrt, dass er das gemacht hat. Aber das war auch ehrlich, das war nicht Show.
Wie war so Niki Lauda zu dir? Ich meine, du hast ja einige Weltmeister erlebt in deiner Zeit in der Formel 1 von 79 bis 86. Nelson Piquet, Keke Rosberg, ja, Alan Jones ja auch noch. Dann angehende Weltmeister wie Ayrton Senna, aber eben auch Niki Lauda. Und auch dessen Todestag jährt sich ja jetzt, leider, muss man sagen. Was war er für ein Typ in diesen Endzügen seiner Karriere?
Er war sehr pragmatisch. Also du konntest mit ihm eigentlich nicht über banale Dinge reden. Also Smalltalk mochte er eigentlich nicht. Das hat er zwar ab und zu gemacht, aber grundsätzlich mochte er das nicht. Er kam immer sofort auf den Punkt. Und das größte Kompliment, das er mir mal gemacht hat, ist, als er damals ins Motorhome reinkam und gesagt, ich will Sky sehen. Der Sur ist der Einzige, der Ahnung hat. Hm. Er, der für RTL gearbeitet hat. Das Geil. War natürlich das größte Kompliment, was ich von ihm hören konnte. Ne?
Okay, aber das ist ja, guck mal, und da schlagen wir den Bogen zu unserer Community, die ja auch sagen, dass es unglaublich schade ist, dass du nicht mehr bei Sky bist, weil du eben als Experte so geschätzt wirst. Und ist doch auch dann ein sensationelles Lob, das von einem, man muss es ja sagen, Weggefährten eigentlich dann auch zu hören über die Jahre. Also auch da, ja, absolute Ehre für dich, oder?
Absolut, absolut. Auch ein Keke Rosberg, das weiß ich, der kam auch immer oft auf mich zu und sagt, wenn ich das Rennen anschaue und sage, oh, jetzt passiert das, und dann sagst du es auch gleich. Also der von ihm habe ich ein ähnliches Lob bekommen. Und das ist natürlich, wenn solche Leute dich loben, ist das wahnsinnig viel wert. Und ich denke auch, es hat viel damit zu tun. Ich habe ja erzählt am Anfang, dass ich mal Ingenieur werden wollte. Genau. Ich wollte eigentlich meinen eigenen Rennwagen bauen. Und das habe ich nie ganz geschafft. Aber das Interesse an der Technik ist natürlich geblieben. Ich will alles verstehen, was in der Formel 1 technisch läuft. Das muss ich verstehen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, deswegen bin ich vielleicht auch ein guter Kommentator, weil ich selber Interesse habe an der Geschichte. Und ich habe damals in der Schule schon erklärt, wie ein Viertaktmotor funktioniert, als Primarschüler, ja. Also das, glaube ich, diese Leidenschaft, die hatte ich damals schon, dass ich verstehen wollte und das auch erklären konnte, wie so etwas funktioniert.
Ja, man merkt, du bist Medienprofi, du hast mir diese Frage weggenommen. Ich mache ein Häkchen dran, Marc, dankeschön. Und wir kommen zu unserer Abschlussrunde. Das ist immer so ein bisschen was Buntes für mich auch und für die Hörerinnen und Hörer. In deiner Zeit in der Formel 1, wer war der unterbewertetste Fahrer? Das ist immer die tough question hier.
Das ist allerdings schwierig, ja. Das ist allerdings schwierig. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass dieser John Watson einfach unter Wert geschlagen wurde. Mhm. Der konnte ja an einem guten Tag auch einen Niki Lauda schlagen. Der hat es nur nicht jeden Tag geschafft. Das war einer für mich, der eigentlich nie ein Star war, aber eigentlich ein wahnsinnig schneller und guter Rennfahrer.
Tolle Wahl. Wirklich tolle Wahl. Also ich schaue mir jetzt so alte DVDs und sowas auch an und auch bei F1 TV kann man ja wunderbar durchs Archiv stöbern. John Watson finde ich super faszinierend. Also ich glaube, ich wäre riesen Fan von ihm gewesen damals, weil ich auch diese Story total toll finde, die er erzählt hat. Ne? Also wie du schon sagst, immer so auf der Schwelle gewesen, aber dann wiederum nicht geschafft, aber unglaublich sympathisch gewesen. Zumindest auch in Interviews und sowas, was man noch so sehen kann, auch bei YouTube. Gegenfrage, wer war der überbewertetste Fahrer in deiner Formel 1-Zeit?
Oh, das ist noch schwieriger. Das ist noch schwieriger. Muss ich mal durchgehen.
Du solltest auch niemanden irgendwie, ne, in so ein schlechtes Licht rücken, aber es gibt ja durchaus.
Es ist wirklich schwierig zu sagen, überbewertet. Nee, also mir fällt keiner ein, sorry. Okay. Wo ich jetzt sagen könnte, der ist überbewertet.
Okay. Es ist auch eine fiese Frage, muss man sagen. Ja, im Nachhinein ist es eine fiese Frage.
Weil damals war es ja einfach so, auch mit der ganzen Gefahr und allem drum und dran, konnte man nicht sagen, den schätzt man zu hoch ein. Wir haben alle diese scheiß Zeit mitgemacht, wo wir immer wieder Kollegen verloren haben, nicht nur in der Formel 1, aber ich habe ja auch im Sportwagensektor Kollegen verloren. In dieser Zeit hat man nie das Gefühl gehabt, dass jemand überbewertet ist, weil einfach wir saßen alle im gleichen Boot.
Ja, da hast du recht. Ich glaube, ich streiche diese Frage einfach. Unterbewertet ist, finde ich, so wertschätzen. Vielleicht ist überbewertet einfach auch eine zu fiese Frage, muss ich rausnehmen. Wer war dein bester Teamkollege?
Mein schnellster Teamkollege war natürlich Nelson Piquet.
Ja.
Ich hatte vorher eigentlich als Teamkollegen, habe ich alle im Griff gehabt. Buzen war mir gleichbürtig. Der Buzen war einmal schneller, einmal war ich schneller. Der Thierry Buzen war auf meinem Niveau. Das war der Erste, der mir eigentlich die Stange halten konnte in der Formel 1 als Teamkollege. Und als ich zu Nelson Piquet, also in das Team kam von Brabham zu Nelson Piquet, muss ich sagen, der hatte eine Fähigkeit, wenn es Qualifikationsreifen und volle Power gab, dann fuhr der einfach 2 Sekunden schneller. Und ich habe 1 Sekunde geschafft. Der konnte sich sofort auf diese Bedingungen einstellen und sofort einfach alles rausquetschen aus dem Auto. Das habe ich nie geschafft. Wenn ich geüben konnte bei Testfahrten und so, dann war ich oft gleich schnell, manchmal sogar ein bisschen schneller, je nachdem, was man getestet hat. Aber wenn es um die Qualifikation ging, dann muss ich sagen, da war der Erste, der einfach ganz klar mich schlagen konnte, ohne mit der Wimper zu zucken. Der hat das da rausgegangen, hat eine Zeit hingeknallt und gesagt, wie geht denn das?
Wer war dein härtester Konkurrent auf der Strecke? Also damit meine ich jetzt nicht der Teamkollege zum Beispiel, also jetzt in dem Fall Nelson Piquet, sondern vielleicht jemand, mit dem du immer harte Duelle hattest in der Formel 1, wo du vielleicht noch heute, wenn ihr euch trefft, wo du sagst, ah hier, damals in, du weißt noch, ganz genau.
Ja, leider lebt er nicht mehr, aber Pironi war so einer. Der Pironi war knallhart bis unfair. Der hat dich also richtig nicht aufs Gras gedrückt, aber hat dich so wenig Platz gelassen, dass du eigentlich versauert bist neben ihm. Auch wenn er dich überholt hat, also wenn er im schnelleren Auto saß und dich überholt hat, der war fies. In so extremen Momenten. Ich bin dann auch 2-mal mit ihm kollidiert in der Proka-Serie. Da haben wir um den Sieg gekämpft, wir 2, und beide Male hat es gekracht bis zwischen uns. Also wenn ich eine schlechte Erinnerung habe, ist es der Pironi.
Okay. Von 1979 bis 1986 bist du in der Formel 1 gefahren, Marc. Wenn du diese Zeit für dich ganz persönlich zusammenfassen würdest, wie würdest du es tun?
Ich bin stolz darauf, dass ich so lange in der Formel 1 geblieben bin. Für jemanden, der nicht mit Top-Autos fährt und auch nicht aufs Podium fährt, habe ich doch irgendwie die Leute beeindrucken können. Und deswegen bin ich eigentlich stolz, dass ich es überhaupt 6 Jahre durchgestanden habe.
Marc Surer, unser Gast in Vintage, The Past of Formula One im Monat Juni. Es war mir eine absolute Ehre, diesen Ritt durch deine Karriere mit dir zu machen. Ich hoffe, dass es dir ebenso viel Spaß gemacht hat wie mir. Ich sitze hier wie ein Kind im Süßigkeitenladen und bin immer wieder fasziniert darüber, mit dir zu sprechen. Das sage ich jetzt auch nicht nur, weil das Mikrofon an ist und wir das hier aufnehmen, sondern es ist mir wirklich wichtig, das mal zu sagen. Ich bin sehr dankbar, dass du das hier mit mir gemacht hast. Ich weiß nicht, wie oft du sowas schon gemacht hast, aber es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, Marc.
Gern geschehen. Ja, für mich ist auch interessant, wenn man nämlich zurückblickt, dann fällt einem immer das eine oder andere wieder ein, was man schon längst vergessen hatte. Aber grundsätzlich kann man natürlich schon sagen, ich bin ein glücklicher Mensch. Ich habe all die Unfälle überlebt, ich habe viele Kollegen verloren. Ich bin noch da und kann immer noch machen, was ich will. Also ich habe schlussendlich vielleicht kein Rennglück gehabt, aber Glück im Leben.
Das waren wunderbare Schlussworte und damit verabschiede ich mich heute für die Ausgabe Vintage hier, The Past of Formula One. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ihr diesen Podcast, dass ihr dieses Gespräch mit Marc Surer weiterempfehlt. Ich finde, es sollten so viele Leute hören wie möglich. Und dann bin ich schon jetzt voller Freude auf das, was nächsten Monat kommt. Denn auch dann werde ich wieder ein Gespräch mit einer Persönlichkeit aus der Formel 1 führen, die die verschiedenen Jahrzehnte mitgeprägt hat, die Geschichten zu erzählen hat und über die ich sehr viel erfahren möchte. Bis zum nächsten Mal, sage ich Tschüss und keep racing.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de.
Keep racing
auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.